Neuevangelisierung, das Wort der Stunde. Der Papst gründet dafür sogar einen eigenen Rat. Wie sieht's denn so aus an der Front bei uns im Westen? Das kann uns Hanna Barbara Gahl-Falkowitz erzählen. Seit fast 20 Jahren ist sie Professorin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaften in Dresden. Es sind manchmal bedrückende Geschichten, die sie erlebt hat. Hier sind einige davon. Erstens das stumme Klavier.
Die Schwierigkeit ist nicht, dass es hier eine große Abneigung gegen Religion gibt, also nicht im kämpferischen Sinne. Das habe ich ganz selten erlebt und wenn, dann war das auch gleich eigentlich kein Problem mehr. Was deutlich als Problem da besteht, ist die eigentliche Unkenntnis. Das heißt also nicht der kämpferische und nicht der gefühlsmäßige Widerstand, sondern einfach nur Tabula rasa, einfach keine Information. Und das beginnt schon mit den Symbolen des Christentums. Das hört natürlich auf mit der Liturgie, da braucht man gar nicht fragen. Und das ist vor allem deswegen schwierig, weil natürlich die großen biblischen Erzählungen, aus denen natürlich Literatur, Kunst, Musik Europas zehrt, im Grunde genommen nicht mehr bekannt sind. Als ich begann zu lehren, habe ich natürlich gesagt, bitte, die billigste Bibelausgabe damals 12 Mark, kann sich jeder leisten. Nach einiger Zeit frage ich, ja, haben wir uns schon gekauft, ist aber so irgendwie so schwer zu lesen, langweilig. Dann habe ich gesagt, nein, das ist überhaupt nicht langweilig. Ihr müsst bitte erstmal nur das erste und zweite Buch, also Genesis und Exodus lesen, ganz spannend, ganz toll. Und habe gesagt, und wenn ihr das nicht lesen wollt oder könnt oder immer noch nie versteht, dann bitte mal Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Keine Reaktion. Dann habe ich gesagt, ja, also dann überlegt doch mal, Josef und seine Brüder, das sind sozusagen die Buddenbrooks des Alten Testaments. Da war immer noch kein Gelächter. Und dann habe ich gemerkt, dass die Thomas Mann nicht kennen oder überhaupt nicht wissen, wovon ich spreche. Also was sind die Buddenbrooks? Das heißt, in dem Sinne ist es jetzt schon wieder unklar, auch wenn ich die große Literatur aufrufe, die sich mit diesen Dingen beschäftigt. Ich spiele wie auf einem stummen Klavier, ja?
Zweitens, der Mann mit den lackierten Fingernägeln.
Eines Abends sitze ich relativ allein. Damals war man noch in der abgewickelten marxistisch-leninistischen Villa, also ein bisschen abgelegen, wundervolle Villa in einem Park und so. Ja, und ich höre Tritte von unten kommen, also es war fast wie in einem Kriminalfilm, klopft an der Tür und jemand sagt, ob ich noch Sprechstunde habe. Ich war allein im Haus, ich habe gesagt, nein, eigentlich habe ich keine, aber was wollen Sie denn? Es war ein ganz merkwürdiger Typ, muss ich jetzt schon sagen, mit gefärbten Fingernägeln. Also ich habe noch gedacht, was, worauf lasse ich mich jetzt ein? Dann setzt er sich so vor mich hin und sagt, ja, ich habe gehört, es gibt da jemanden, der an ein Brett genagelt worden ist. Dann haben gesagt, ja, Sie meinen vermutlich Jesus. Ja, den Namen hat er nicht mehr so ganz präsent, aber da wäre wohl der Prozess sehr ungerecht gelaufen. Ich habe gesagt, völlig richtig. Auch nach heutigen Gesichtspunkten ein absurder Prozess. Da sagt er, ja, haben Sie denn die Prozessakten? Dann habe ich gesagt, ja, die kann ich Ihnen geben. Dann habe ihm die vier Evangelien an der Stelle eingemerkt. Er ist hochbefriedigt, abgezogen. Also ein ganz skurriler und wirrer Typus. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie denn überhaupt noch was von ihm? Nein, also nur das mit dem Brett und dass das so unverschämt war, ihn da hinzurichten. Und als er wieder kam, er hat mir dann das Neue Testament wiedergebracht, habe ich gesagt, ja, hat es Ihnen denn gefallen? Also ich habe ja noch den bangen Hinterkopfgedanken gehabt, der liest das und für den ist das ja völlig kauderwelsch. Nein, das war hochinteressant, sagt er, hochinteressant, er hat das mit Spannung gelesen. Aber er hat dann noch einen Satz hinzugefügt, er hat zum ersten Mal gemerkt, es war gar nicht die Inquisition, die diesen Mann hingerichtet hatte. Und da tun sich natürlich Abgründe auf.
Drittens, mal hören, was für ein Unsinn hier erzählt wird.
Ich hatte eben Angst, dass gar keiner käme zu meinen Vorlesungen, weil das natürlich, das liegt ja 60, 70 Jahre zurück. Man muss ja ab 1933 rechnen. Ja. Es geht ja unentwegt durch dieses Vergessen des Christentums hindurch. Dann hat sich aber herausgestellt, nicht nur kommen Leute, sonst kommen die guten Leute. Es kommen die, die intelligent sind, kommen natürlich auch die wenigen Christen. Ganzen sind es 20% noch, ein bisschen sinkende Zahl. Die Katholiken sind stabil, weil es so ein Ghetto-Katholizismus ist. Und die sind auch in der Öffentlichkeit überrepräsentiert. An vielen entscheidenden Stellen hat man heute einen katholischen Leiter. Also ganz merkwürdig. Auch die Katholische Akademie Dresden, tollen Einfluss. Sehr gutes Programm und die wirken weit in die Öffentlichkeit hinein. Aber dann kommen die Intelligenten, dann kommen die guten Leute. Und dann habe ich vor allem also die Arbeit auch über Romano Guardini, habe ich Seminare gemacht, über Edith Stein, Simone Weil. Und da docken sehr viele an. Und zu meiner ganz großen Freude, ab und zu kriege ich so Rückläufe. Eine Studentin, die jetzt geheiratet hat, das erste Kind, hat mir mal einen Brief geschrieben. Ja, sie kam rein, nur um zu hören, welcher Unsinn hier erzählt wird. Ihre Eltern haben mir gesagt, das wäre also sowas Krauses und Verrücktes und völlig jenseits. Und sie wollte sich das mal anhören, mit einem völligen inneren Widerstand. Und dann blieb sie an irgendwas hängen. Sie hat mir gar nicht gesagt, was. Und dann blieb sie da und blieb da und blieb da und dann ließ sie sich jetzt taufen. Das ist natürlich eine Sternstunde. Das hat man aber in 18 Jahren, habe ich das zweimal erlebt. Aber meine frühere Assistentin, die hat ja einen Gebetskreis für Atheisten gegründet gehabt. Die war sehr klug, die kam auch aus einer gewissen Erfahrung, die hatte Werbestrategie auch. Ich kann das deswegen nicht machen, weil ich als Professorin auch von der Generation her ein bisschen zu weit schon weg bin und natürlich zu viel Autorität dann auch ausübe. Während sie war dieselbe Generation. Und das war von Anfang an nicht nur ganz voll, sondern nach dem ersten Semester kam der erste Wunsch zur Taufe. Und die haben nichts gemacht als das Neue Testament gelesen. Keine Exegese, auch nicht die Frage, wer schreibt das, welche Quellenlage und Logion, Quelle Q und so weiter. Völlig, völlig absurde Fragen, die gar nicht gefragt werden. Sondern was sagt dieser Mann? Und die interessante Sache war, dass sich nach jedem Semester jemand taufen ließ. Und das war dann wieder schwierig, weil diese ursprüngliche Entzündung, das ist Entzündetsein von der Gestalt Jesu, jetzt dann in die kirchlichen Bahnen übersetzt werden muss. Und das ist nochmal ein Schritt. Also findet man den richtigen Priester, der die begleitet, findet man die Gemeinde, in der diese unbeholfenen und noch ganz jungen und eigentlich überhaupt nicht einsortierten Menschen dann auch eingeführt werden. Das ist ja dann eine Art Beheimatung. Und das finde ich eigentlich noch schwieriger. Man kann sie sehr, relativ schnell über Herz und Kopf erreichen. Aber das Behausen in einer Gemeinde ist dann nochmal ein anderer Punkt.
Viertens, ein Ehepaar kauft sich eine Kirche.
Ja, wir wissen ja, dass in Europa die Annahme des Christentums stagniert. Also ich glaube, sie geht gar nicht eigentlich zurück, aber sie stagniert. Und wir können ja nicht genau sehen, wie die Generationen, die jetzt geboren werden oder aufwachsen werden, wie tief sie bei dieser Überzeugung noch bleiben. Ich war jetzt gerade in einer bayerischen Diözese, die werden keine einzige Kirche verkaufen. Gar nicht, überhaupt nicht. Die werden alle behalten, die brauchen sie jetzt auch noch nicht notwendig verkaufen. Die machen natürlich auch Umstrukturierungen und größere Einheiten. Aber Kirchen werden nicht enteignet und es werden keine Kultgegenstände, es wird kein Inventar verkauft. Und das, ich will den Namen jetzt nicht nennen, finde ich absolut richtig, denn die Gläubigen reagieren da sehr bitter drauf. Während ich in einer nordwestdeutschen Diözese, habe ich es von Bekannten erfahren, und die sind sehr geknickt. Das tut einer Gemeinde irrsinnig weh. Und auch wenn dann so unbedarft Kerzen Ständer verkauft wird oder kürzlich sollte ja in Österreich ein Beichtstuhl versteigert werden. Das ist, glaube ich, ganz kurz vorher noch abgebrochen worden, im eBay, ja. Und zwar als Kinderspielhaus oder so. Finde ich einfach unglaublich. Man kann nicht einfach ausgehen davon, dass es Kunstwerke sind. Aber der Unterschied zwischen Kunstwerk und Kultgegenstand, der müsste auch im Kopf nochmal sein. Gegenstände, Kunstwerke, Geräte, auch Tücher, die mal im christlichen Gottesdienst verwendet werden, die kann ich nicht einfach nur aussortieren. Und dieses Verkaufen von Kirchen ist schon ein Zeichen, das ganz lähmend wirkt, ganz lähmend wirkt. Vor allem dann, wenn es in überhaupt kirchenferne Hände rübergeht. Auf der anderen Seite denke ich, dadurch, dass diese Erfahrungen so bitter sind, regt sich ein gewisser Widerstand. Das habe ich erfahren, das ist auch in Berlin so. Berlin hat ja auch eine Überzahl von Kirchen, ganz klar. Da hat jetzt offensichtlich ein Ehepaar eine Kirche einfach gekauft und da werden jetzt Andachten gehalten, das ist kein Pfarrer mehr da. Aber das muss, einige Menschen haben sich zusammengeschlossen und gesagt, das gibt es einfach nicht, dass unsere Kirche hier verschwindet. Und dann macht man eben Anbetung und dreimal im Jahr vielleicht auch einen Gottesdienst, warum nicht? Und das finde ich ein Zeichen, Kirche wird jetzt nicht mehr nur von oben verwaltet. Das ist natürlich auch irgendwo ein ganz klassischer Satz und nicht besonders interessant. Aber ich glaube, es gibt so eine Art, vielen Menschen tut das Herz weh. Und da beginnt jetzt eine andere Reaktion.
Das war unser Kreuzfeuer-Magazin. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und Ihnen alles Gute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.